Die Schriftlesung steht in dem Psalm 8. Er ist überschrieben mit Offenbarung der Herrlichkeit Gottes am Menschen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du sich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen.
Heute Morgen geht es um 1. Mose 32, 23 bis 33 und das Thema lautet, was wichtig ist. Ihr seht hier eine Skulptur, die vielen bekannt ist. Es ist der David. Es ist der David an einer überlebensgroßen Skulptur, die Michelangelo einmal gemacht hat. Dieser Michelangelo war ein begnadeter Bildhauer der Renaissance. Und er hat diese Figur aus einem einzigen großen Marmorblock gestaltet. Dazu ist aber interessant in meinen Augen, dass dieser Marmorblock nicht zuerst von Michelangelo, sondern von einem anderen Bildhauer bearbeitet worden war. Aber anscheinend war der sehr unzufrieden damit und deswegen hat dieser Marmorblock sehr lange vorm Dorf gelegen. Und Michelangelo hat ihn erst wieder aufrichten lassen und hat daraus diesen David gemacht. Er hat aus diesem Alten etwas Neues gemacht. Er hat etwas Neues geschaffen, was Perspektive hat, was man heute noch sehen kann. Und so letzten Endes erging es auch dem Jakob, um den es heute Morgen geht. Jakob war ein reicher Mann geworden. Er hatte alles, was man sich so wünschte. Er hatte 4 Frauen, gut, das war ein bisschen übertrieben, aber war halt so. Er hatte aber auch 11 Söhne und diese 11 Söhne bedeutete 11-mal einbezahlt in die Rentenkasse. Das war eine wunderbare Sache für einen Orientalen, viele, viele Söhne zu haben, weil die Zukunft sicherten. Er hatte auch noch eine Tochter, die Dina, und er war jetzt auf dem Weg zurück in die Heimat. Es gab nur ein Problem, auf diesem Weg zurück würde er wahrscheinlich auch seinem Bruder Esau begegnen und mit dem hat er sich ja ziemlich zerstritten, weil es ums Erbe gegangen war. Er hat Frauen, er hat Kinder, er hat eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Aber er hat eine unglaubliche Angst davor, seinem Bruder zu begegnen. Und deshalb bringt er, bevor er dem begegnet, alle Sachen, die ihm gehören, über den Fluss, und zwar über den Fluss Jabbok. Wir können hier auf der linken Seite, hier ist der Jabbok, hier ist der See Genezareth, dass man das ein bisschen einordnen kann. Und hier auf dieser Seite, da sehen wir dann ein Bild von einer Furt des Jabbok. Es sind mehrere Furten in diesem Fluss, aber das ist zumindest ein Bild von dieser Furt. Hier kann man das Ganze nochmal größer sehen, dass man auch mal die anderen Städte dazu sieht in der Relation. Hier ist Jerusalem, hier ist der Jabbok und hier oben, das ist der See Genezareth. So viel erstmal dazu. Achso, das kann ich noch erwähnen. Und zwar, hier sind verschiedene Routen eingezeichnet. Hier, das ist die Route, auf der Esau ihm entgegenkommt. Und das war die Route, wo der Laban ihn verfolgt hatte, als er vor seinem Schwiegervater geflohen war. Ich lese uns jetzt den ersten Teil des Predigtextes von heute Morgen, 1. Mose 32, 23 bis 27. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Weil Herden und Karawanen des üblichen Nachts wanderten, war es also gar nichts Ungewöhnliches, wenn da eine Karawane nachts einen Fluss überquerte. Die Frage ist, warum blieb der Jakob zurück? Hatte er vielleicht noch erwartet, dass irgendwelche Truppen von ihm noch nicht angekommen waren, dass er denen den Weg zeigen wollte? Oder wollte er sicherstellen, dass wirklich alles, was er besaß, am anderen Ufer war? Das wissen wir nicht, da sind wir nicht informiert. Spielt auch letzten Endes keine Rolle. Auf jeden Fall bleibt Jakob alleine zurück. Und da taucht ein Mann auf und er zwingt den Jakob zum Kampf. Wörtlich heißt, es ist ein Jemand. Er weiß nicht, wer es ist. Aber während diesem Kampf merkt er einfach, irgendwie ist das Ganze hier ungewöhnlich. Das ist nicht das ein ganz normaler Kampf einfach, wie wenn man überfallen wird oder sowas. Er wird von einem jemand angegriffen. Und er greift ihn massiv an. Und er ringt mit ihm. Wörtlich heißt es hier, er wird zu Pulverstaub gemacht, Staub gemacht. Auf Deutsch gesagt, der Jakob hat das Gefühl, dieser jemand, der will mich nicht einfach nur überfallen, der will mir letzten Endes ans Leben. Hier geht es um meine Existenz und darum kämpft er so verzweifelt und so verbittert und er lässt auf keinen Fall nach. Und dann, als dieser jemand merkt, dass er dem Jakob nicht über ist, schlägt er ihm wörtlich auf die Hüfte, sein heftiges Schlagen. Und da ahnt Jakob, irgendwie tut es unglaublich weh und irgendwie habe ich jetzt überhaupt keine Perspektive mehr. Und dann sagt er zu diesem jemand, egal was jetzt passiert, aber ich lass dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Der erste, der das in der Bibel schon auslegt, ist der Hosea. Hosea schreibt in Hosea 12, 4 bis 6, schon im Mutterleib hat er seinen Bruder gepackt und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpft mit dem Engel und siegte, er weinte und flehte und betete ihn an. In Bethel hat er ihn gefunden und dort redet er mit uns. Der Herr, der Gott Zebaoth. Der Herr ist sein Name. Normalerweise werden wir nicht nachts, zumindest nicht im Normalfall, zu irgendeinem Kampf gezwungen. Aber wir haben mit anderen Situationen zu kämpfen. Mit Situationen in unserem Leben und die können sich sehr unterschiedlich anfühlen. Und ich glaube, das Erste, was da ist, das sind die Anfechtungen, die wir alle haben. Die Anfechtungen, die so schwer sind. Die Anfechtungen, die dann kommen, wenn ich Angst habe. Die Anfechtungen, die dann kommen, wenn ich vielleicht trauere, wenn ich vielleicht jemanden verloren habe, wenn ich Sorge habe. Diese Anfechtungen, die kommen dann, wenn ich ratlos bin, wenn ich keine Perspektive sehe, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll. Die kommen dann, wenn ich zweifle. Und manchmal kann ich regelrecht an diesem Leben verzweifeln, weil ich nicht weiß, wie es morgen weitergehen soll, weil ich keine Perspektive sehe, weil ich keinen Plan B habe, wo ich sage, gut, okay, dann geht es halt so weiter. Und dieser Kampf am Jabbok, der will uns zunächst mal sagen, du musst auch dann, wenn du Herausforderungen erlebst, wenn es schwer wird in deinem Leben, nicht an Gott zweifeln. Die Frage ist, wie können wir mit diesen Anfechtungen, mit diesen Herausforderungen umgehen? Wie können wir damit umgehen, wenn wir keine Perspektive sehen, wenn es schwer wird? Die erste Möglichkeit ist die, dass ich sage, ich muss Gott beim Wort nehmen. Ich muss das, was er mir sagt, für wahr halten. Jesus Christus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder glaube ich es oder ich lasse es sein. Aber diese Entscheidung, diese Grundsatzentscheidung, die muss ich treffen. Gott sagt zu Jakob, Jakob, ich will dich behüten, ich will dich bewahren, ich gehe mit dir. Und ich werde dich auch wieder in dieses Land zurückbringen. Da muss er sich drauf verlassen. Das Problem in unseren Nöten und Anfechtungen ist ganz einfach das, dass wir unser Unvermögen sehen, mit diesen Anforderungen alleine fertig zu werden. und nicht sehen, dass Gott eigentlich viel größer ist. Und in dem Moment, wenn ich Gott klein mache, dann werden mir alle meine Sorgen, egal welche das sind, immer und immer größer. Und ich werde immer tiefloser und immer weniger merken, wie komme ich hier raus. Und ich werde an vielen Stellen merken, alleine schaffe ich es überhaupt nicht. Das ist das, was meine Familie und ich die letzten Monate erleben. Immer dann, wenn wir auf unsere Situation sehen, auf unsere gesundheitliche Situation, auf die Krankheit meiner Frau, wenn wir nur darauf sehen, dann ist das Ergebnis einfach Mist. Dann siehst du keine Perspektive. Wie soll es denn eigentlich werden? Und wann soll es werden? Und wie wird es dann werden? Und dann wirst du mutlos, verzagt, ratlos, ängstlich, perspektivlos. In dem Moment aber, wenn ich diesen, ich nenne es mal Teufelskreis, durchbreche und sage, ich will bewusst auf Jesus sehen. Und ich will bewusst sehen, dass der da ist und dass der da ist in meinem Chaos, in meinem Schlechtgehen, in meiner Angst. Dann gewinne ich Perspektive. Und dann kann ich nach vorne sehen. Und dann kann ich eine Zukunft sehen. Wenn ich das nicht mache, dann sehe ich kein Licht. Aber wenn ich auf Jesus sehe, dann kriege ich Perspektive. Im Hebräerbrief sagt uns die Bibel, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn ich aufblicke, wenn ich meinen Blick wegwende von meinen Sorgen, von meinen Herausforderungen und aufsehe zu Jesus, dann merke ich plötzlich, ich bin nicht mehr alleine. Wenn ich die Blickrichtung ändere, dann merke ich einfach, dass Jesus da ist und dass Gott da ist. Und dass die viel größer sind als das, was mein Leben fertig macht. Dass die viel größer sind als das, wovor ich Angst habe. Und dann bekomme ich Perspektive für die Zukunft. Dadurch sind meine Sorgen nicht aufgelöst. Die sind immer noch da, das ist vollkommen klar. Es wäre utopisch zu denken, wenn ich auf Jesus blicke, sind meine Sorgen weg. Das ist Quatsch. Die sind nach wie vor da. Aber ich merke dann, ich muss nicht mehr allein damit umgehen. Ich muss nicht alleine kämpfen. Ich muss nicht allein versuchen, irgendwie da durchzukommen. Sondern ich darf wissen, ich habe den an meiner Seite, der sagt, ich habe Himmel und Erde geschaffen. Ich habe dich und dein Leben geschaffen. Und ich hab's in der Hand. Und so haben wir das eben noch gesungen. Und er lässt nicht los. Jesus lässt nicht los. Und wenn ich an ihm irre werde und wenn ich Angst habe und wenn ich verzweifelt bin, lässt er nicht los. Der Satan hat immer das Wollen und Bestreben, Gott klein zu machen und dir deine Sorgen richtig groß zu machen, dass du sie alle schön vor dir siehst. Und Jesus sagt, nein, schau auf mich. Schau auf mich, ich habe eine Perspektive, ich habe eine Zukunft für dich. Und dann kann ich beten und kann sagen, Herr Jesus, mach was draus. Mach was aus meinem Leben, so zerfahren, wie es gerade ist, mach was draus. Die Frage ist, traue ich es ihm zu? Ich lese uns noch den zweiten Teil des Predigttextes, 1. Mose 32, 28 bis 33. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel. Denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs angerührt hatte. Der Jakob fragt diesen jemand oder bittet diesen jemand, ihn zu segnen. Und dann fragt der jemand den Jakob, wie heißt du eigentlich? Und dann muss Jakob seinen Namen nennen. Und indem er seinen Namen nennt, ist bekannt, wer er ist. Und da wird ihm wahrscheinlich dieses ganze verfuschte Leben, das er bis zu diesem Zeitpunkt an vielen Stellen geführt hatte, immer wieder vor Augen geführt worden sein. Dass er gemerkt hat, ja, das bin ich, der Jakob. Ich habe meinen Bruder ums Erbe betrogen, ich habe mich mit meinem Vater verkracht, ich bin von meinem Schwiegervater nachher betrogen worden. Ganz schwierige Lebenssituationen, die er immer und immer wieder hatte. Und das muss er jetzt sagen, ich bin Jakob, das bin ich, das ist mein Leben. Aber dieser Unbekannte sagt, du sollst jetzt nicht mehr Jakob heißen. Jakob, den, dass man, wenn man das will, auch mit Fersenhalter, mit Betrüger übersetzen kann. Du kriegst einen neuen Namen, du bekommst den Namen Israel. Gott herrscht. Oder Gott ist der Herrscher überhaupt. Und dieser Name, der soll im Leben vom Jakob zum Programm werden. Es soll ein Name sein, der sein Leben letzten Endes bestimmen wird. Jakob ist auf der einen Seite am Körper jetzt verletzt, aber er bekommt einen unglaublichen Zuspruch. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und du bist Sieger geblieben. Also wenn man es genau nimmt, ist dieser Kampf unentschieden ausgegangen letzten Endes. Ja. Aber der Sieg besteht darin, dass Jakob standgehalten hat. Diesmal ist Jakob nicht abgehauen. Bis jetzt war sein Leben immer davon geprägt, erst betrügt er seinen Bruder und seinen Vater und was macht er? Er flieht. Dann betrügt er nachher seinen Schwiegervater und was macht er? Er flieht. Jetzt kann er nicht mehr fliehen, jetzt muss er sich stellen. Und weil er sich stellt, rechtfertigt Gott diesen Jakob, diesen ehemaligen Betrüger. Und das Faszinierende ist doch, Gott sucht die Nähe von diesem Jakob. Weiß nicht, wie es euch geht. Würdet ihr die Nähe zu einem Betrüger suchen und sagen, oh, das ist doch ein cooler Bekannter, toll, mit dem Kontakt zu haben? Da würdest du doch immer denken, vielleicht betrügt er mich dann ja auch mal, wenn er schon andere betrügt. Und Gott geht hin und sucht die Nähe dieses Jakob. Als er dann den Unbekannten nach seinem Namen fragt, wehrt dieser ab. Warum fragst du nach meinem Namen? Aber er segnet ihn dort. Den Namen bekommt er nicht gesagt, aber dadurch, dass er ihn segnet, weiß er, wer das ist. Er weiß, Gott ist mir begegnet. Der Name Gottes selbst wird erst dem Mose offenbart werden. Später im zweiten Buch Mose kann man das nachlesen. Es gibt überhaupt eine ganze Menge von Namen Gottes in der Bibel, gerade im Alten Testament. Und in der Regel ist es so, dass diese Namen in der Bibel mit dem Wort Herr übersetzt werden, also Herr. Und es gibt aber sehr viele Namen und ich möchte uns gerne einfach ein paar davon vorstellen. Der erste ist der Name El. Er bedeutet Kraft, Stärke. Er erinnert an die Macht Gottes. Dann der Name Elohim und der steht immer dann in der Bibel, wenn Gott als der Schöpfer in Erscheinung tritt, der etwas Neues schafft. Der Name Elion bedeutet der Hohe und der Erhabene. Der Name Adonai ist der allmächtige Herr. Der Name Shaddai ist der, der Himmel und Erde nicht nur gemacht hat, sondern der sie sich auch unterwirft. Und letzten Endes gibt es noch den größten Namen, den Namen Yahweh. Ich bin, der ich bin, und der steht auch für die Unwandelbarkeit Gottes, dass Gott sich niemals verändert. Als dieser nächste Morgen hier anbricht, hinkt der Jakob. Aber jetzt war er wirklich gesegnet. Jetzt hatte er nicht nur den Segen seines Vaters bekommen, den er so sehr gewollt hatte, jetzt hatte Gott persönlich ihn gesegnet. Gott hat ihm seine Nähe zugesagt. Und darum nennt er diesen Namen Pnuel, Angesicht Gottes. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber daran, dass er es überlebt hat, das können wir daran sehen, dass es der Engel Gottes ist, weil zu Mose sagt Gott sehr deutlich, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und deswegen, weil es der Engel Gottes war, konnte er diesen Anblick auch, ja, ich nenne es mal, ertragen. Der Jakob ist verletzt, und zwar am Hüftstrangnerv. Ich habe von Medizin keine Ahnung, ich habe es aber mal gegoogelt und zwar ist das der Ischiasnerv, da drüber, also auf den Muskel hat er ihn geschlagen und da ist er wohl verletzt. Und aus Respekt davor, weil Gott den Jakob da hingeschlagen hatte, essen die Israeliten bis zum heutigen Tag nicht den Muskel, der an der Hüfte liegt, denn er hatte Jakob auf das Hüftgelenk am Hüftnerv geschlagen. Das wird bei der Schlachtung der Tiere heute noch berücksichtigt, das wird nicht zum Essen freigegeben, aber das müssen wir auf der anderen Seite auch sehen, im dritten Buch Mose, wo die Gesetze Gottes aufgeschrieben sind, da steht nichts davon, dass man das nicht darf. Also theoretisch hätten sie es gekonnt. das, diesen Hüftnerv oder den Muskel über diesem Hüftnerv zu essen. Der Jakob ist zurück auf dem Weg in die Heimat. Aber da ist halt noch einiges zu klären, bis er da hinkommen kann. Da hat Gott mit ihm noch ein paar Sachen zu klären. Und Gott stellt sich darum diesem Jakob in den Weg, sodass er nicht mehr weglaufen kann, sodass er sich stellen muss und er muss bekennen, wer er ist, dass er ein Leben mit Betrug und Eigennutz geführt hat. Und dass darum auch seine Beziehung zu Gott alles andere als im Reinen war. Und bevor er jetzt letzten Endes seinem Bruder Esau wieder unter die Augen treten kann, bevor er später seine Söhne segnet, die 12 Stämme Israels werden, da muss er erst noch zu dem werden, wozu Gott ihn eigentlich berufen hat. Er muss zu Israel werden. Er muss zum Gottesstreiter werden. Weil so wie er jetzt war, konnte er das nicht. Es muss eine neue Kreatur praktisch werden. Er muss einen Neuanfang machen. Er kann nicht einfach weitermachen wie bisher in der Hoffnung, naja, es wird schon irgendwie weitergehen, ich werde mich schon irgendwie durchwurschteln. Er braucht eine neue Beziehung zu Gott. Und ich glaube, es ist gut, wenn unsere eigene Gottesbeziehung auch einfach einmal zu überdenken. Wenn du eine Beziehung zu Gott hast, mit welchem Wort, mit einem Wort, würdest du diese Beziehung eigentlich umschreiben? Mit Hoffnung? Würdest du sagen, unsere Beziehung besteht in Gnade oder in Furcht? Manche denken auch in Leistung, ich muss für Gott was tun, ich muss was machen. Mit welchem Wort würdest du deine Beziehung zu Gott umschreiben? Wenn du Christ bist, an was machst du dein Christsein eigentlich fest? Daran, dass du eine Gemeinde besuchst? Bedeutet das, Christ zu sein? Oder an Ritualen, die du vielleicht jeden Tag machst? Dass du in der Bibel liest oder dass du betest, was auch immer. An was machst du dein Christsein eigentlich fest? Was bedeutet es eigentlich für dich, Christ zu sein? Die Frage ist auch, wenn du Christ bist, bist du da Diener oder bist du Bedienter? Bist du der, der bereit ist, für Gott und Menschen irgendwas zu tun, sich einzubringen in irgendeiner Form? Oder bist du einer, der lieber sagt, nö, ich gehe in eine Gemeinde und ich konsumiere da. Ich hole mir da Kraft für die nächste Woche oder Ideen, was weiß ich was. Wie siehst du dich? Als Diener für Gott und für Menschen oder bist du lieber Bedienter? Die nächste Frage, hast du einen konkreten Auftrag von Gott für dein Leben? Wo Gott sagt, das möchte ich mit dir tun, das habe ich mit dir vor. Das ist meine Perspektive für dein Leben. Und ich meine jetzt nicht irgendwie den Glauben zu bekennen oder irgend sowas, sondern darüber hinaus. Wie und wo bist du irgendwie für diesen Gott aktiv? Oder besteht dein Leben in deinem Christsein in Passivität? Das kann auch sein. Und als letzte Frage finde ich sogar endlich die entscheidende Frage. Woran können andere Menschen eigentlich erkennen, dass du Christ bist, wenn du es bist? Woran können die das erkennen? Daran, dass du ab und zu auch mal irgendwie, wenn es drauf ankommt und man dich drauf anspricht, über deinen Glauben redest? Oder an deinem Benehmen? An deiner Freundlichkeit vielleicht? Woran können Menschen, die dir begegnen, erleben, dass du Christ bist? Dass du vielleicht anders bist, dass du dein Leben anders gestaltest? Woran können sie es erkennen? Ich finde es wichtig, das eigene Leben mal auf diese, in meinen Augen, positive Art und Weise zu hinterfragen und zu sagen, okay, an diesem und jenem Punkt, da läuft das genauso, wie Gott sich das vorstellt. Und an diesem oder jenem Punkt, da muss ich vielleicht irgendwo an der Stellschraube drehen, damit meine Beziehung zu Gott wieder eine gute wird. Weil eins muss auch klar sein, wenn meine eigene Beziehung zu Gott und zu dem Herrn Jesus keine gute ist, wenn die auf wackeligen Füßen steht, dann werde ich kaum auf den Gedanken kommen, dass ich in notvollen Situationen auf ihn schaue und ihm vertraue. Ich vertraue schwerlich jemandem, mit dem ich wenig Beziehung habe. Ich denke, das wird jedem von euch auch so gehen. Die Menschen, mit denen ihr Beziehung habt, enge Beziehung habt, denen werdet ihr mehr vertrauen als irgendeinem Wildfremden, den ihr gar nicht kennt. Je enger meine Beziehung zu Jesus, zu Gott ist, desto mehr kann und will ich ihm vertrauen. Und wenn ich dann in Anfechtungen und Herausforderungen stecke, dann habe ich dann den Mut, Jesus zu vertrauen, Gott zu vertrauen und zu wissen, die sind größer als meine Herausforderungen. Und damit gewinne ich Zukunft und Perspektive für mein Leben. Ich möchte schließen mit Worten aus dem Römerbrief. Was sollen wir nun hierzu sagen? Entschuldigung. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass du jedem Menschen, auch jedem von uns, die Beziehung zu dir anbietest, dass du uns Lebensbegleitung anbietest, dass du bei uns sein willst, dass du uns helfen willst in den Anfechtungen und Herausforderungen, mit denen jeder von uns an der einen oder anderen Stelle zu tun hat. Herr, du kennst unser Leben, du siehst uns und weißt, was unser Leben ausmacht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns groß wirst und dass wir dich erleben können in all dem, was uns so begegnet. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass unsere Beziehung zu dir geklärt ist, dass sie im Reinen ist, so wie du die Beziehung zu Jakob ins Reine gebracht hast. Hilf uns, dass unsere Beziehung zu dir auch im Reinen ist, dass wir eine gute Beziehung zu dir haben können und dass wir dann in den Herausforderungen unseres Lebens, in den Anfechtungen, die uns begegnen, wissen dürfen, wir können auf dich schauen und können dir wirklich von ganzem Herzen vertrauen. Du meinst und du machst es gut mit uns, auch wenn wir es oft gar nicht so sehen können. Danke dafür, dass du da bist und dass du mit uns bist. Amen. Wir singen jetzt noch einmal: Gott wird dich tragen.